Mich hat es gedacht, es ist ein Feuer da, es ist ein Fragen da, ein Ringen, eine Leidenschaft, es ist eine Erwartung da, es ist ein Hunger da und das hat mich richtig aufgestellt. Also ich finde es genial, dass wir so viele Leute sind, die zusammen das wagen, uns mit dem auseinanderzusetzen. Finde ich wirklich toll. Geniesse ich richtig und ich bin schon fast ein bisschen traurig, dass sie zwischendurch mal allein ist, wieder fehlen. Weil ich irgendwo bin. Was soll eigentlich das da? Habt ihr euch das auch schon gefragt? Okay, ich schalte um auf Hochdeutsch. Und ich habe mein Dingsbums vergessen. Dass es Dankeschön. Dankeschön. Was soll das eigentlich? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber für die 42-Tage-Aktion gibt es so Symbole. Im Teilnehmerheft findet ihr die irgendwo auf der im oberen Bereich der Seite. Da gibt es Gießkannen und da gibt es laufende, marschierende Puzzleteile. Genau. Und das steht so symbolisch für das Puzzleteil von heute Morgen, für diesen Morgen, weil dieser Morgen auch zeigt, wie Puzzleteile ineinander greifen können. Wer putzelt? Sagt man das so? Wer putzelt? Doch einige. Das ist ja unglaublich nervig, zum Teil. Also ich finde es eine Katastrophe, diese Teile sind nie schön rechteckig oder quadratisch und die Teile, die Ecken, die sind nie so schön wie hier. Die sind dann irgendwie komisch verformt, damit man es auch auf jeden Fall hasst, das Puzzle nach 10.000 Teilen. Die Ecken sind nie gleich, so wie hier. Eben, damit man das passende Teil zum anderen findet und die dann ineinander greifen und die ganze Sache viel spannender wird, als das hier aufzustellen. Und darum dreht sich auch dieses Thema heute Morgen, diese zweite Predigt, um verschiedene Teile, die ineinander greifen und ein Ganzes ergeben. Wir haben heute Morgen das Thema, ich evangelisiere so, wie ich bin. Brauche ich dieses Teil? Ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie an Evangelisation oder an einen evangelistischen Lebensstil denken, dass sie vielleicht das Gefühl haben, dass man so einen schweren Hammer, also schwer ist ja nicht, hast du keinen größeren gefunden, Andres? Aber er tut seinen Zweck, dass sie einen schweren Hammer in die Hand nehmen müssen. Und dann müssen sie ihn mit aller Gewalt hochstemmen und schwingen ihn so über den Kopf und suchen sich das nächste Opfer und hauen drauf. Ich mache es jetzt nicht, irgendetwas ginge garantiert zu Bruch. Das ist gut. Das gefällt mir. Okay. Man verbindet doch oft mit Evangelisation so etwas Schweres und Brutales. Die einen haben Freude, so ein Teil zu schwingen. Ihr seid gesegnet. Aber ich glaube, dass grundsätzlich das Bild evangelistischer Lebensstil nicht mit einem solchen Ding verbunden sein sollte. Es sollte nicht so eine Last sein und so eine brutale Gewalt darstellen. Weil es steckt viel mehr dahinter und es ist manchmal auch viel sanftmütiger, es ist viel vielfältiger als nur ein solcher Hammer. Ich kann mir vorstellen, dass... dass wir vielleicht sogar einmal geprägt worden sind mit den Gedanken, dass wir in puncto Evangelisation so auf die Nachbarn losgehen sollen, dann peilen wir die Türe an und dann hinein damit. Und wenn dann jemand sich getraut, den Kopf rauszustecken, darauf mit den Bibelversen und hinterher mit der höllischen Wahrheit. Und dann sagen wir, das ist es. Leute, ich wurde zum Teil so geprägt. Kein Quatsch. Ich habe in Basel habe ich die Wohnblöcke angeschrien. Sonntagmorgen, 9 Uhr, angeschrien mit dem Evangelium. Ich stand da vor diesen riesigen Blöcken mit meinem evangelistischen Hammer und habe gebrüllt, bis irgendeiner mal einen 5-Lieber runtergeschmissen hat. Ziemlich scharf und gut gezielt. Nächstes Mal das Nötli, bitte. Und manchmal denken wir, das ist das, was Gott will. Das ist evangelistischer Lebensstil. Aber wisst ihr, bei den meisten entsteht doch relativ schnell ein innerer Zwiespalt. Oder man findet das ja schon zum Teil peinlich. Und man denkt sich, was soll das nur? Das ist doch vollkommene Vergewaltigung. Das passt nicht zu mir, das könnte ich niemals tun. Und früher war ich noch stolz darauf, dass ich das schaffte, dass ich es sogar noch genießen konnte. Wir hatten eine Saumode am 25. Dezember. Haben wir einfach nur, weil es Tradition war und weil wir so über Evangelisation dachten, haben wir am 25. Dezember am Morgen um 8 Uhr haben wir die komplette Blechmusik versammelt und haben trompetet und gebasst und geposaunt irgendein Weihnachtslied im Innenhof, wo wir zu Hause waren in Luzern, und haben die Leute sowas von stinkig gemacht. Und dann gingen wir zurück in den Saal und haben gesagt, wir haben es wieder mal getan. Wir haben den Hammer geschwungen. Eieieiei. Wisst ihr, wir haben das Gefühl, wir müssen mit Bibelversen und geistlichen Wahrheiten um uns schlagen, von Gericht, Verlorenheit, von Schwefel und Hölle und was weiß ich nicht noch alles erzählen. Und dann hätten wir das getan, was Gott möchte. Das ist einfach nicht wahr. Und ich möchte heute Morgen wirklich damit etwas zerbrechen. Ich möchte diesen Hammer kaputt machen. Keine Angst, Andres, ich mache ihn nicht wirklich kaputt. Ich möchte eine symbolische Aktion machen. Wisst ihr, manchmal, ich weiß auch nicht, gehen wir in diesen Frontalangriffen mit dem Evangelium um, wie wenn es so eine billige Ware ist, die man einfach verschleudert, wie so ein billiger Jakob. Oder manchmal gehen wir dahinter wie Chuck Norris, Rambo und Arnold Schwarzenegger gleichzeitig. Expendables 2. Genau. Und das überfordert uns total. Die meisten von uns überfordert doch das, so einen Hammer zu schwingen, oder? Den meisten ist doch nicht wohl dabei. Und deshalb wollen wir heute Morgen diesen Hammer entsorgen. Ich weiß nicht, ob dich das Gefühl und das Denken genauso betrifft wie vielleicht deinen Nachbarn. Vielleicht hast du den Hammer noch nie so geschwungen, hast es noch nie so gesehen. Gott sei Dank, das ist okay. Aber für die, die es betrifft, wollen wir diesen Hammer entsorgen. Ich möchte definitiv brechen mit diesem Bild in unserer Kirche. Ich möchte damit brechen. Evangelisation bedeutet nicht nur einen Hammer schwingen, schon gar nicht so einen großen und schon gar nicht in dieser brutalen Art und Weise, wie man den schwingen muss, wenn man evangelistischen Lebensstil leben möchte. Ich möchte das Bild aus unseren Köpfen und Herzen rausbringen heute Morgen. Wir haben eine gute Nachricht. Jesus sagt im Johannes-Evangelium Kapitel 12, Vers 47, ist es festgehalten, sagt er, denn ich bin nicht als Richter in die Welt gekommen. Oder? Ich bin nicht als Richter in die Welt gekommen, sondern als Retter. Wir haben eine Rettungsbotschaft. Jesus hat eine Rettungsbotschaft und nicht eine Gerichtsbotschaft. Natürlich richtet diese Botschaft, natürlich. Aber Jesus hatte den Fokus darauf, ich will euch retten. Was haben wir letzten Sonntag gehört? Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir haben eine Botschaft, die die Menschen zum Herzen von Gott führen soll. Wo sie Nahrung bekommen, wo sie Frieden bekommen, wo sie Erlösung bekommen, wo sie Vergebung ihrer Sünden bekommen und nicht, wo sie die nochmal um die Ohren gehauen bekommen und nochmal. Und am Schluss geht's runter in die Hölle. Es ist mir ehrlich wichtig, dass wir dieses Bild zerbrechen. Und deshalb wage ich es, etwas mit euch zu tun. Ich möchte, vielleicht bist du einer, der wirklich gelitten hat, der es schäbig fand oder billig oder furchtbar, schlimm, wie man umgegangen ist, evangelistisch, mit Menschen oder mit dir sogar. Ich möchte mit euch einen kurzen Moment vom Gebet haben. Und ich möchte diesen Hammer mit euch zusammen wirklich entsorgen. Aber ihr müsst ehrlich zu euch selbst sein und mit mir mitkommen. Seid ihr dabei? Wir möchten die falschen Bilder definitiv beseitigen. Wir wollen die Härte und die Brutalität, die wir in unseren Herzen vielleicht manchmal empfinden, wenn es um Evangelisation geht. Und wenn wir die anderen Menschen anschauen, die wollen wir beseitigen. Vielleicht bist du jemand, der sagt, Evangelisation passt gar nicht zu mir. Nicht im Hammerstil. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich habe auch schon damit um mich geschlagen, weil ich es nicht besser wusste. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, ja, ich habe selber gar nie erfahren, dass der Herr der gute Hirte ist und nicht der Richter, der mich zerstören möchte. Und ich lade dich einfach ein, mit mir in ein Gebet einzusteigen und ein neues Bild zu bekommen. Seid ihr bereit? Okay. Edwin, wärst du so freundlich und würdest dich ans Klavier setzen? Und einfach spielen. Ich möchte wirklich, dass wir einen echten Moment vor dem Herrn haben. Ich möchte, dass du dir ehrlich überlegst, beginn ruhig zu spielen, ehrlich überlegst, was ist dein Bild von Evangelisation? Bewunderst du immer noch diesen Hammerstil? Oder hast du ihn selbst angewandt und andere getroffen damit? Und totgeschlagen vielleicht sogar? Ich lade dich herzlich ein, mit mir zusammen zu beten. Wir wollen diesen Hammer abgeben. Nicht den Löffel, sondern den Hammer. Jesus, wir bringen diesen Hammer dir. Und ich glaube, dass ganz viele falsche Bilder in unseren Herzen sind, in unseren Köpfen kursieren, wenn es um das Thema Evangelisation und evangelistisch Leben geht, Herr. Und ich glaube, dass, wo viele resigniert haben, dass wirklich viele darin resigniert haben und gesagt haben, das passt nicht zu mir. Oder andere, die mit dem Druck gelebt haben oder wieder andere, die getroffen wurden von solchen Hämmern, dass ein negatives Bild von dir, Herr, vermittelt wurde. Herr, wir bringen das Ganze zu dir. Jesus, wir legen es zu deinen Füßen. Wir geben den Hammer dir ab, die Bilder dir ab. Wir möchten es dir geben. Wir bringen diese falschen Bilder an dein Kreuz, Jesus. Diese Lügen, die sich in unseren Herzen breit gemacht haben. Und auch die Enttäuschung und der Frust. Wir bringen es dir, Jesus. Danke, dass du entlarvst. Danke, dass du mit deiner Wahrheit hereinkommst in unsere Gedanken und Herzen. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass diejenigen, die ständig unter Druck gekommen sind bei diesem Thema, dass du sie in Freiheit führst. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du unseren Herzen hilfst, ein neues Bild zu empfangen und zu heilen, was geheilt werden muss. Nimm den Raum ein in unseren Herzen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du diejenigen, die ständig so einen Hammer mit sich herumtragen, dass du sie befreist davon. Und ich bitte für die, die niedergeschlagen wurden von solchen Hämmern, dass du sie heilst, Und Jesus, dass du ihnen ein Bild von dir in die Herzen gibst, das so ist, wie du wirklich bist. Ich danke dir dafür, Herr. Komm, Heiliger Geist, gib uns etwas Neues in unsere Herzen. Etwas, das nur du geben kannst. Öffne unsere Augen. Amen. Amen. Danke, Edwin. Halleluja. Darf ich ihn, Andres, ich stelle nur schnell los. Aber ich möchte ihn kurz verbannen. Halleluja, danke Edwin, danke. Wir haben jetzt angeschaut, was Evangelisation nicht ist oder nicht sein sollte. Jetzt sollten wir uns schon noch anschauen, wie sieht dann Gott das Ganze? Das wäre jetzt schon noch wichtig, oder? Und da gibt es so eine Formel, die habe nicht ich erfunden, die hat Reto Pelli erfunden, der auch diesen Kurs kreiert hat. Und diese Formel, oh Mann, jetzt sieht das noch so blöd aus. Fast nicht lesbar. Diese Formel lautet so, MGW. MGW bedeutet maximale geistliche Wirkung. Wie kommt es maximal mit dem größten Potenzial zum Zuge, dass diese Botschaft, diese Frohbotschaft wirklich rüberkommt zu Menschen, die ihn nicht kennen oder die noch keine Beziehung zu Jesus haben. Und dazu gehört der zweite Formelsatz, Salzkraft, Ausstrahlungskraft haben, heißt MGW gleich SDS. Keine Angst, das müsst ihr nicht auswendig lernen. Maximale geistliche Wirkung gleich sei du selbst. Ich evangelisiere so, wie ich bin. Darum geht's. Sei du selbst. Ich bin davon überzeugt, dass es ein Teil von Gottes Konzept ist, dass wir nicht jemand sein müssen, wenn es um Evangelisation geht, der wir nicht sind, sondern wir sollen genau die Person sein, die wir sind. Nichts kopieren von einem irgendwelchen anderen Typen, der zwar der Hammer ist in Evangelisation, aber der es macht in einer Art und Weise, wie ich es nie könnte. Versteht ihr das? Wenn ich das bin, was der Herr mit mir geschaffen hat, wenn ich erfüllt bin mit seinem Geist, dann kann ich die maximale Kraft entfalten, die der Herr in mich gelegt hat, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Als Kopie wird das nicht funktionieren. Du wirst niemals echt wirken. Wenn ich Heidi Hasen nach vorne bitten würde und sagen würde, Heidi, erzähle uns schon mal von hier vorne her, wie das mit Jesus ist. Und Heidi würde nach vorne kommen, würde sich alle Mühe geben, so zu hampeln wie ich, so zu strampeln wie ich. Was würdet ihr denken? Ihr würdet sagen, was ist mit dem Heidi los? Die meisten wissen, dass sie nämlich gar nicht gerne hier vorne stehen würde und schon gar nicht gerne den Mund so aufmacht und so voll nimmt wie ich. Und wenn sie dann noch so zappeln würde, würdet ihr sagen, Heidi, das bist doch nicht du. Da würde man spüren, etwas stimmt da nicht. Und darum geht's. Du sollst echt sein, denn du bist wunderbar geschaffen. Die Bibel sagt doch tatsächlich im Psalm 139, Altes Testament, Kapitel, im Vers 14, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Was bist du? Großartig. Die Begeisterung, sie knallt mir so richtig entgegen. Ich weiß, müsst ihr alles verdauen. Ist mir klar. Ist mir völlig klar. Die Bibel sagt, du bist ein Original. Und nur Originale sind legale. Und nur Originale funktionieren wirklich mit maximaler Kraft. Nur Originale. Du bist einzigartig. Leute, es gibt x Milliarden Menschen auf diesem Planeten, aber es gibt keinen so wie du. Es gibt Milliarden und Milliarden von Schneeflocken, die fallen und keine ist wie die andere. Was weiß ich, könnte ich noch x Beispiele bringen. Ihr versteht's. Gott hat sogar mich, den René, ganz besonders gemacht. Auch wenn einige sagen, zum Glück gibt's nur einen davon. Das ist das, was so speziell ist. Du bist einzigartig und nicht nur einzigartig komisch, du bist großartig. Kommt ihr da in Probleme hinein, wenn ihr zu euch selbst mal sagt, du bist großartig? Ihr müsst es von Gottes Perspektive her sehen. Nicht mit euren fleischlichen Augen, mit eurem Denken vom Kopf. Ihr müsst es mit Gottes Augen sehen. Gott hat mich souverän, einzigartig, herrlich und als Original gemacht. Weißt du, wenn du ein Original bist, dann will er nicht, dass du einen Stil, einen Evangelisationsstil kopierst. Ist das logisch? Er möchte, dass du genauso wie du bist, in dem Stil, den er in dein Herz gelegt hat, den du noch weiter pflegen und entfalten kannst, du kannst doch dazulernen, aber er möchte, dass du genau in dem Stil eben evangelistisch lebst und nicht in einer Kopie. Und für uns ist es heute Morgen Thema, dass wir uns überlegen, in welche Richtung könnte mein Stil gehen? Was hat Gott wohl geschaffen? Was spüre ich? Was könnte ich entdecken? In welcher Art und Weise der Herr mich gebrauchen möchte? Es ist wirklich die Kunst, ein wenig herauszufinden, sich damit zu beschäftigen, sich Zeit zu nehmen und zu überlegen, was liegt mir gut? Worin geht es mir leicht? Was kann ich sehr gut? Wo hat der Herr mich gesalbt? Die am Kursabend dabei waren, ihr habt da ein doppeltes Blatt, das ihr bitte ausfüllen sollt für Dienstag. Weil da drin so eine kleine Stilanalyse vorhanden ist. Vergesst das nicht, das bereit zu machen. Aber heute Morgen schauen wir uns mal 6 Stile an. Ich bin mir ganz bewusst, dass es viel mehr gibt, viel mehr Stile gibt. Und dass es auch Mischformen von Stilen gibt. Es gibt nicht so reine, klare, komplett nur auf eine Richtung ausgerichtete Stile von Evangelisation oder evangelistisch Leben. Ich möchte da verschiedene Stile demonstrieren und ich habe so interessante Sachen mitgebracht. Die uns dabei helfen sollen, das zu verstehen. Doch noch ein Hämmerlein. So, keine Angst, ich gehe da schön gemütlich vom einen zum anderen. Ich zeige sie dann noch schön. Ich habe ein Konfitürenglas, eine Ananasbüchse, Flasche Bier, ist nicht kühl, Wein mitgebracht und verschiedene Instrumente, um diese Dinge zu öffnen. Das ist ja die Aufgabe, das ist ja die Herausforderung, dass wir eigentlich sagen können, wir haben Menschen, die Jesus nicht kennen und manchmal sind sie wie Konfitüren, Gläser, Bierflaschen. Nagelt mich nicht fest auf diesen Verbindungen. Es ist nicht so gemeint, dass ich eine Bierflasche vor mir habe, wenn ich überlege, wie ich dem das Evangelium... Ananas, Büchse, die zu ist. Das Schwierige oder die Herausforderung ist ja wirklich, diese Dinge zu öffnen. Dass es eine Möglichkeit gibt, dass da eine Öffnung geschieht, die etwas von dem aufnimmt, was Gott hineinlegen möchte. Natürlich kann ich, um all das Zeugs da zu öffnen, auch den Vorschlaghammer wiederholen. Aber glaubt ihr mir, wenn ich da drauf haue damit, ist nicht nur die Büchse kaputt, die Dose, das Glas, der Tisch, der Boden und die Pfimi sowieso. Der erste Stil, das ist so ein beziehungsorientierter Stil. Man könnte als Bild dazu den Weinöffner nehmen, zum Beispiel. Die Flasche Wein dazu. Es ist ein gutes Bild dafür, weil Wein ist ja auch etwas, das sehr gesellig bei Beziehungen genossen wird, meine Frau und ich. Wenn wir mal ein Glas Wein trinken, genießen wir es besonders. Wir genießen uns besonders, nicht nur den Wein, sondern auch den Moment, unser Zusammensein. Und mit dem beziehungsorientierten Stil, wo man mit Menschen zusammen ist, kann man sehr viele Herzen öffnen. Es gibt da einen in der Bibel, der hat das gelebt, das war der Zöllner Matthäus. Und ihr könnt das nicht in einem Bibelvers finden, aber wenn ihr anschaut, so ein wenig nachforscht, entdeckt ihr, dass Matthäus eine richtige Jesus-Party, Matthäus-Jesus-Party gegeben hat. Als er nämlich Jesus begegnet war, hat er danach all seine Freunde eingeladen, hat mit ihnen Gemeinschaft gefeiert und was hat er noch gemacht? Er hat Jesus dazu eingeladen. Und die hatten eine Begegnung mit Matthäus, der war fromm geworden, war vorher ein Halsabschneider schon, ziemlich deftiger Typ. Und dann hat er seine Freunde eingeladen, hat das zurückgegeben, was er gestohlen hatte, mehr noch. Und er hat sie zu Jesus gebracht und hat Beziehung gelebt mit ihnen. Und aufgrund von dieser Beziehung mit den Leuten, mit denen er Bekanntschaft gemacht hatte, entstand ein Vertrauen zu Matthäus. Und die Leute konnten anfangen, in dieser Beziehung Vertrauen gewinnen und zuzuhören. Leute mit diesem Stil, dem beziehungsorientierten Stil, wo es ihnen zuerst um den anderen geht und um die Gemeinschaft mit dem anderen, wo sie Sorge tragen zum anderen, wo sie den anderen spüren und sich Zeit nehmen und zu merken, wann ist der Moment gekommen? Ich falle nicht mit der Tür ins Haus, ich höre zu, ich bin da, ich kümmere mich um den. Leute mit so einem Beziehungsstil, die haben eine große, tiefe Fähigkeit, Sympathie zu erwecken und strahlen oft enorm viel Wärme aus. Und da gibt es so einen Bibelvers dazu, der passen könnte. Wenn ich bei Menschen bin, deren Glaube noch schwach und unsicher ist, achte ich sorgfältig darauf, ihnen nicht zu schaden. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu erretten und für Christus zu gewinnen. Menschen, die Beziehungen leben, tragen wirklich Sorge zum anderen. Man könnte fast sagen, ihnen ist die Beziehung fast heiliger als der Herr, wenn man sie beobachtet. Ist aber nicht so. Sie leben es nur wirklich vor, wie sehr sie in die Beziehung investieren und wie sehr sie Sorge tragen dazu. Das ist der beziehungsorientierte Stil, der Flaschenöffner. Dann gibt es noch einen Stil und den kannst du nicht mit dem Flaschenöffner leben, genau. Paola Vesani hat mir diesen Stil heute Morgen geliefert. Der Brieföffnerstil, du hast mir einen verklebten Umschlag gegeben. Und dazu, um den zu öffnen, ja, sorry, ist ein großes Messer, ich habe in der Eile kein kleineres gefunden, außer das, und dann siehst du es vielleicht von dort oben nicht gut. Um so einen Brief zu öffnen, da geht man nicht so hinein. Oh, schon durch. Sondern da muss man vorsichtig, sucht man da die Lücke und geht da vorsichtig rein und mit der Schärfe des Messers schneidet man dann stückchenweise auf. Und da gibt es da oben nur so einen kleinen Schlitz, aber da geht es schon hinein. Und dann hat man den Brief offen. Paulus, der führte so eine scharfe Klinge. Man könnte dem der intellektuelle Stil nennen. Paulus hatte einen scharfen Verstand, messerscharf. Er argumentierte gerne. Er wusste genau, wie mit Intellektuellen umzugehen ist. Er wusste auch genau, wie mit philosophischen, mit anderen religiös ausgerichteten Menschen umzugehen ist. Paulus diskutierte gerne, argumentierte gerne. Paulus schüttelte das fast zum Ärmel heraus. Er war so gedrillt und getrimmt, schon von seiner Herkunft her, als ein Sohn von Pharisäern, als ein Intellektueller in der Theologie. Er war äußerst gebildet. Und dieser Stil hat perfekt zu Paulus gepasst. Schaut euch einmal die Argumentationen in Paulus an. Römer 5, Römer 6. Wie er argumentiert, wie die Sünde besiegt ist und dass wir nicht mehr der Sünde verfallen sein müssen oder wie er argumentiert, wenn es um den Glauben geht. Da spürt ihr die Intelligenz. Da spürt ihr die scharfe Klinge. Vielleicht bist du so ein Wissbegieriger, der Bücher wälzt, so ein IQ 185 Typ, der eine scharfe Klinge führen kann, der gerne diskutiert. Und vielleicht bist du ein anderer, der sagt, ich kann es nicht erklären, schaffe ich niemals. Wenn ich es erkläre, wenn ich argumentieren muss, macht es. Wie war das noch? MSDGWC. Was habe ich geschrieben? Ja, eben. Wenn du diese Formel jetzt schon vergessen hast, könnte es sein, dass du nicht unbedingt zu der Gruppe des intellektuellen Stiles gehörst. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verrenne. Hä? Der Vers, der zu diesem Stil passt, könnt ihr vielleicht lesen da unter. 2. Korinther 10, Vers 5, wir zerstören damit mit dem Stil Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Das ist der intellektuelle Stil. Wenn man Argumente hat, die Leute entwaffnen, die Leute in Stocken bringen, die logisch sind, die schlüssig sind, das könnte dein Stil sein. Und dann gibt es so Konfitüregläser. Das ist auch ein Stil. Hat schon jemals jemand gekämpft mit so einem Konfitürenglas, mit dem Deckel? Was habt ihr gemacht, als ihr das nicht aufgebracht habt? Die einen haben es ins kalte Wasser gestellt, oder? Die anderen haben es an die Wand geschmissen, haben gesagt, ich rauche keine Konfitüre. Die dritten haben es was? Dem Mann gegeben? Oder vielleicht dem Mann der Frau? Keine Ahnung. Das kannst du besser als ich. Andere, ja, es gibt x Methoden. Ich habe noch nie ein Glas gefunden, das ich nicht öffnen konnte mit der Hand. Aber wir haben herausgekommen, wenn man ein Instrument nimmt, das Hebelwirkung hat, oder man fährt da unten hinein und drückt entgegen, ihr seht das schlecht, aber ich drücke ans Glas und hebe den Deckel an, das ist die Hebelwirkung, die dann Kraft erzeugt, die erzeugt viel mehr Kraft, als dass man mit einem einfachen Drehgriff erzeugen kann oder mit Zug erzeugen kann. Mit Hebelgriff, Hebelwirkung bringt man es auf. Genau. Und dieser Stil ist der zeugnishafte Stil. Ich liebe diesen Stil. Muss ich ehrlich sagen, ich liebe das wirklich. Ich glaube, er ist ein Teil meines Stils. Die Bibel sagt in 1. Johannes 1, Vers 3, was wir nun selbst gesehen und gehört haben, geben wir euch weiter, damit ihr im Glauben mit uns verbunden seid. Das ist das Erzählen, was Jesus in mir getan hat, mit mir getan hat. Das ist das Erleben weitergeben. Weißt du, Jesus hat Folgendes in meinem Leben getan. Das tut man natürlich nicht einfach so plump, sondern vielleicht kann es sein, dass man miteinander über Situationen spricht, wo der andere auch ein Erlebnis gemacht hat. Genial ist es, wenn Leute von ihrem Glauben erzählen, an ihre Steine, Kristalle, Nüsse, Blätter, Bäume, keine Ahnung. Es ist ja so viel vorhanden, woran man glaubt heutzutage. Und dann sagt man, schön, schön, das ist schön für dich. Und innerlich denkt man, sei gesegnet. Aber ich auch. Ich will auch was sagen. Ich finde das gut, dass das in dir wirkt. Ich bin froh, dass ich auch eine Kraft habe, die mir beisteht. Das ist mein Gott. So könnte ein Zeugnis beginnen, möglicherweise. Du musst gar nicht diskutieren in diesem Stil. Du darfst einfach sagen, das habe ich erlebt. Das hat Gott getan mit mir. Das tun doch die anderen auch. Oder? Die sagen doch auch, diese Woche habe ich mein Kind in die Schule geschickt und weil es so furchtbar Angst vor Prüfungen hat, habe ich ihm noch ein paar von diesen homöopathischen Krügeli gegeben. Und es hat gewirkt. Oder? Ist doch so schön, da argumentiert man nicht und sagt nicht, die doofen Krügeli. Sondern man sagt, ja, und ich habe für mein Kind gebetet, ich segne es jeden Tag, wenn es rausgeht und ich weiß, Gott ist mit ihm. Könnte das was für dich sein?
Es ist vielleicht ein unscheinbarer Stil, aber er ist extrem wichtig. Er kann wirklich Gläser, Büchsen öffnen. Dann gibt es noch so ganz besonders verschlossene. Die sind in dieser schon leicht verbeulten Büchse drin. Das ist eine Ananas-10-Scheiben-Büchse vom Denner. Lieber Denner-Chef, schick mir einen Scheck für die Werbung. Ich wollte gerade sagen, du kannst lange versuchen, mit diesem Brief öffnen, diese Büchse zu öffnen. Aber ich glaube, in diesem Beispiel würde es sogar gehen. Ja, schon ist das Messer drin. Wenn du brauchst für eine Büchse, brauchst du einen Büchsenöffner, oder? Setzt man an, drückt zu und dann geht es leicht und locker. Ja, da kommt der Saft schon raus. Und dann ist die Büchse offen. Ist gut. Das ist ein ganz besonderer Stil. Das ist der dienende Stil. Dieser Stil ist wirklich auch sehr unscheinbar manchmal. Aber er erzeugt gewaltige Kraft über längere Zeit hinaus. Es gibt in der Bibel eine Frau, die heißt Tabitha. In Apostelgeschichte 9, Vers 36 wird von ihr berichtet. Tabitha, von ihr heißt es, in Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorkas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Diese Tabitha hatte eine Art, die Leute wahrnahmen als Gutes tun, dienen, Almosen geben, Leute unterstützen, reich an guten Werken. Und wisst ihr, es gibt Leute, die sagen, bleib mir weg mit diesem Christsein. Bleib mir weg mit deinen Bibelversen. Aber wenn du ihnen dienst und sie spüren, wie du sie wirklich unterstützen willst, über längere Zeit hinweg, gehen die auf einmal auf und kommen vielleicht sogar zu der Frage, warum tust du eigentlich das alles? Vielleicht. Das ist eine Sprache, wo man den Mund nicht mal groß aufmachen muss. Dienen. Das ist ein Handeln, wo man sich so leicht Zugang schaffen kann, zum Beispiel beim Zügeln helfen, beim Baby hüten, einkaufen gehen für den anderen, Schnee schaufeln. Habe ich gemacht für meine Vermieterin, also nein, ist nicht direkt, für meine Haus. Wie sagt man dem Chef im Haus? Hausmeister, für meine Hausmeisterin, genau. Und wer bei uns oben ist, schon mal gewesen, weiß, wie lange der Weg ist, wie viel du da schaufeln darfst. Und wenn dann jemand sagt, warum tust du das eigentlich alles? Dann hast du die Chance zu sagen, zum Beispiel zu sagen, ja, weißt du, ich habe so viel Gutes erlebt, mir ist so viel Gutes selbst geschehen, dass ich einfach etwas davon zurückgeben wollte. Ich erlebe selbst Gott in meinem Leben als etwas Gutes. Und ich finde, darum sollte ich auch Gutes tun. Wagt es doch mal mit so einem Satz. Dieser Stil ist extrem wirkungsvoll. Und manchmal passiert es sogar, wie es uns passiert ist, meine Frau und mir. Wir haben in Luzern gearbeitet, hatten eine Gemeinde, hatten ein Obdachlosenhaus und hatten eine Brockenstube. Und wir wurden damals eingeladen ins Stadthaus zum Stadtpräsident Kurzmeier. Ich weiß nicht, ob er euch noch ein Begriff ist, der hat Luzern stark geprägt. Und der Kurzmeier, der hat es ja wirklich mit vielen Leuten zu tun. Der hat auch wirklich mit Staatsmännern schon zu tun gehabt. Und wir kamen da rein, wir zwei, meine Frau und ich, etwas verunsichert angesichts solcher hoher Herren. Und da hat er uns die Hand gegeben und hat gesagt, wenn es irgendwo stimmt, stimmt es bei der Heilsarmee. Und wisst ihr, warum er zu diesem Satz gekommen ist? Weil die dienen. Und ihr Dienen redet. Und ihr Dienen beglaubigt sie. Es bestätigt etwas. Was sie leben, wird sichtbar. Dieser Stil ist extrem sympathisch fielen. Er kann ganz harte Herzen knacken. Ja, und dann komme ich noch zu einem Stil. Da brauche ich eigentlich bei dieser Flasche keinen Öffner, weil es ist ein Drehverschluss, sind wir ehrlich. Aber normalerweise braucht man ja einen Bieröffner. Ich mache das jetzt nicht auf, das will ich noch trinken. Du brauchst einen Flaschenöffner der besonderen Art. Der ist kombiniert hier, aber würde ich es mit dem hier unten versuchen, da wäre es schwieriger. So, der Bieröffner ist der einladende Stil. Ich glaube, der könnte noch vielen sehr sympathisch sein. Ein Bier kann dazu dienen, dass du mit Menschen in Kontakt kommst. Und es gibt eine Frau in der Bibel, die hat unbewusst diesen Stil perfekt gelebt. Es gibt da in Johannes 4 eine Geschichte, wo Jesus in eine Beiz gekommen ist, in ein Restaurant. Das war damals ein Brunnen. Und er hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich habe Durst. Und da war gerade eine Frau in dieser Beiz. Und die hat gesagt, ja, was sagst du zu mir? Du, der du ein Jude bist, gib mir zu trinken. Wir haben es doch nicht miteinander zu tun. Und Jesus sagte zu ihr, Wasser ist gut, aber ich gebe dir nicht Bier. Ich gebe dir mehr, besseres Wasser, von dem du nie mehr danach Durst haben wirst. Gib dir Wasser des Lebens zu trinken. Und es ist schon spannend, wie Jesus mit dieser Frau spricht. Schaut euch das einmal an, wie perfekt er mit ihr redet. Es ist sensationell, wie Jesus da mit ihr umgeht. Und dann versteht sie zwar nicht so ganz, was er meint, aber sie hat ein Erlebnis mit ihm. Er spricht dann auch prophetisch. Ist auch eine Gabe des Geistes, die dann zum Zuge kommen kann. Er sagt, dass sie mit mehreren Männern zusammen war, spricht mit ihr über Sex und das Leben allgemein. Und dann fährt es wirklich, es fährt in sie hinein und sie merkt, da ist mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Und sie rast aus dieser Beiz heraus in ihr Dorf und holt alle Leute und sagt, kommt schauen, seht euch den an, das könnte doch tatsächlich der Erlöser sein. Ihr müsst ihn kennenlernen. Sie hat eingeladen. Was sie selbst erlebt hat, hat sie berührt und dann hat sie eingeladen. Sie ist in ihr Dorf gerast und hat gesagt, komm schauen, musst sehen, komm hören, komm. Die hat gebrannt. Hey, ihr müsst alle zu dem Jesus kommen. Und wisst ihr, wir haben tolle Möglichkeiten hier in der Gemeinde. Wir denken vielleicht nicht immer daran, dass wir Leute einladen könnten, mit ihnen zusammenkommen könnten, aber denkt mal, der Ehekurs, der ist offen für alle. Denkt mal, Alpha Life sowieso, Live-Seminar sowieso. Denkt mal an das Kindermusical. Da kann man Kinder einladen. Denkt mal an das Müsli singen. Oder die Spielgruppe. Lucky Lux. Seid ihr noch da? Wo ist der Hammer? Denkt an diese Dinge. Wir haben solche Begegnungsorten, wir können einladen. Es braucht nicht einmal viel. Du, wenn du eine Mutter siehst mit ihrem kleinen Baby irgendwo in der Nachbarschaft oder was weiß ich im Mikro, lade sie doch ein ins Müsli singen. Das ist der erste Kontaktpunkt. Versteht ihr mich? Sieht nicht so aus, macht nichts. Gut, ich weiß, ihr seid müde, es geht langsam dem Ende zu. Aber es ist auch eine lange Predigt, ist wirklich wahr. Die Bibel sagt uns, habe ich das auch aufgeschrieben? Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr. Und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Für mich tönt das so, bring sie und ich mache den Rest. Es ist so einfach, auf eine Art und Weise. Ich weiß, der eine sagt jetzt, es ist überhaupt nicht einfach, was schnurrst du da? Dann könnte es nicht dein Stil sein. Es wäre möglich. Und dann kannst du dich jetzt entspannen und sagen, Vielleicht kommt noch was für mich. So, der letzte. Eben, ich habe noch ein Hämmerlein mitgenommen. Ein Hämmerlein. Ich hoffe, ihr seht den Unterschied. Ich habe ihn jetzt da draußen stehen. Aber der ist so klein. Der andere war so groß. Seht ihr den Unterschied? Und wenn ich da so mache, tönt nicht so wie mit dem anderen. Es gibt einen Unterschied. Auch das ist ein Öffner. Du musst nur ein wenig vorsichtiger sein. Schon wegen der Finger, oder? Es ist der konfrontative Stil. Das ist jetzt wirklich ein Stil, den man gepflegt hat, den man gepredigt hat und den man allen eintrichten wollte. Dabei war er besonders auf besondere Leute zugeschnitten, ist zugeschnitten auf besondere Leute. Und Petrus war so einer. Petrus war keine Grauzone. In Petrus war keine Grauzone, hat man den, da war schwarz oder weiß. Wenn der überzeugt war von irgendetwas, dann hat er es durchgezogen. Der ging aus dem Boot raus, der lief auf dem Wasser. Als alle anderen noch im Boot saßen, oder? Als Jesus angegriffen und verhaftet wurde, was hat er gemacht? Er packte das Schwert, weg mit dem Öhrchen. Nach der Auferstehung Jesu, nach Pfingsten, erfüllt, getauft mit dem Heiligen Geist, war er es, der hinstand und predigte und sagte, ihr müsst umkehren. Das war Konfrontation pur. Und 3000 Leute haben sich bekehrt. Männer, nur Männer. An diesem einen Tag. Und das ist wirklich, man könnte sagen, ist hammermäßig, macht uns gewaltigen Eindruck. Manchmal wünschten wir uns, wir wären doch alle so. Leute, das ist nicht wahr. Denkt an das Puzzleteil. Wir ergänzen einander. Gott möchte uns ineinander hinein zusammenfügen, in sein Bild, in seinen Weg und uns nutzen in Verbindung miteinander. Auch hier in Uster. Es ist hammermäßig, dieser Stil. Und wenn das auch deine Persönlichkeit ist, wenn das dein Stil ist, dann lebe ihn. Konfrontiere. Gib Gas. Geh doch auf die Straße. Ja, hau doch die Leute an im Mikro und überall sonst wo. Aber plage nicht den anderen Bruder oder die Schwester hier drin und versuche nicht, ihr den Stil überzustülpen. Wenn sie sagt, oh, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich diene lieber. Vielleicht bist du so eine Petra oder ein Petrus, dann sei gesegnet. Gott hat dich genau so gemacht. Bleib dabei. So. Wir könnten dazu den Bibelvers verwenden aus 2. Timotheus 4, Vers 2. Verkündige den Menschen Gottes Botschaft, setz dich dafür ein, ob es den Menschen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie, wo es nötig ist, lehre sie in aller Geduld. Okay, sechs Stile habe ich gerade gehabt. Schauen wir sie nochmal an. Der Beziehungsorientierte, der Intellektuelle, der Zeugnishafte, der Dienende, der Einladende, der konfrontative Stil. Und der Glasöffner müsste darüber. Und dann seht ihr noch die Öffnungstechniken. Welches ist dein Stil? Ich habe schon am Anfang gesagt, die meisten haben Mischformen davon. Du musst dich nicht auf einen versteifen. Aber überlegst dir mal. Halte ihn fest, schreibe ihn dir auf, bring ihn Gott und sag ihm, mach mich darin noch effektiver. Gott hat dich wunderbar gemacht. Du darfst du sein. Und das ist die Botschaft von diesem Morgen. Du darfst du sein. Du sollst du sein. Es ist das Beste, wodurch Gott evangelisieren kann, selbst wenn du nicht vollkommen bist. Jetzt muss noch irgendeiner Amen sagen. Wunderbar. Amen. Zum Schluss zeige ich euch einen Clip. Einen Videoclip. Vielleicht haben ihn viele schon gesehen, weil ihr YouTuber seid. Vielleicht habt ihr ihn schon gesehen, weil ihr Castingshows liebt. Diese Musikshows, wo Leute die Chance bekommen, hinzustehen und zu singen. Und vielleicht die einmalige Chance erleben, überhaupt einen Plattenvertrag zu bekommen. Und da trifft sich ja allerlei für Sänger. Bei Teilleuten hört man ab dem ersten, zweiten, dritten Ton, das wird nichts mit dieser Karriere. Manchmal ist es noch viel schlimmer. Da schaut man sie an und sagt sich, Weil man ein Bild von den Leuten hat. Schlank, blond, blauäugig, hochgewachsen, oder? Oder schmale Hüfte, breite Schultern, je nachdem. Und so eine Figur, nicht breit oben und schlank unten, sondern breit unten und schlank oben, ist in so eine Castingshow hineingerasselt, in die Ur-Castingshow von England. Der hatte schiefe Zähne. Er hat geschielt. Er hatte einen Bauch mit mehr als 5-6 Bieren drin. Er hatte keinen besonderen Beruf. Er war Handyverkäufer. Er war nicht besonders helle. Dem Mann sein Selbstwertgefühl war wahrscheinlich nicht gepflegt worden. Und trotzdem, er hat ein Talent. Er hat eine Fähigkeit. Und die wirft er mit Vollgas in die Waagschale. Schaut euch das mal an. Kannst du es abspielen, das Licht runternehmen? Das abschalten. Hat es berührt. Habt ihr gesehen, wie sie zum Teil ihn angeschaut haben, als er da nach vorne kam? Die kritischen Blicke. Habt ihr gehört, wie er gestottert hat? Und dann der Wechsel. Der eine mit dem Stift im Mund. Der hat den innerlich schon abgehakt. Unter Loser. Und wisst ihr, davon träume ich. Dass wir nicht an unserem Selbstwert scheitern. Nicht an unserer Vorstellung scheitern. Weil wir uns nicht fähig fühlen. Weil wir uns nicht gut genug fühlen. Weil wir das Gefühl haben, wir wirken lächerlich. Sondern ich träume davon, dass wir uns sehen, wie Gott uns sieht. Und was unseren Stil, unser Talent, das, was Gott als Original mit dir geschaffen hat, dass du das reinwirfst in die Waagschale mit Vollgas. Und Gott einfach sagst, brauch es. Tu es. Ich riskiere es. Ich mach das. Ich gebe mich da hinein. Weil ich bin davon überzeugt, dass genau das dann geschehen kann, was wir auch hier gesehen haben. Dass nämlich Menschen aufgehen, berührt werden, ihre Herzen sich öffnen und sie gerettet werden. Und darum geht's doch. Und darum ging's dem Typen da, um sein Talent reinzuwerfen, egal, ob sie ihn danach auslachen, ausbuhen oder ob sie klatschen. Und ich lade euch wirklich dazu ein, euren Stil zu finden, eure Einzigartigkeit zu sehen. Dazu habe ich die allerletzte Folie noch. Kannst du da noch mal den Beamer, tote Hose. Muss ich jetzt alle noch mal durchgehen? Nein. Okay. Wie wenn ich PlayStation spielen würde. Ah! Du bist du, das ist der Clou. Amen.